wir sind ja nicht nur ein Produktlieferant, wir haben eine Verantwortung für das gesamte Ökosystem drumherum, ne? Also eine Fähigkeit, dieses Ökosystem zu schaffen, das sonst niemand hat. Und das passt ja auch so schön zu diesem Experience-Gedanken. Wir schaffen Erlebnisse.
Willkommen zu Headhunter Insights. In diesem Podcast dreht sich alles um Leadership, die den Unterschied macht. Freuen Sie sich auf Insights eines Headhunters und spannende Gäste, die exklusive Einblicke aus den Chefetagen deutscher Unternehmen mitbringen. Das ist Headhunter Insights. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Headhunter Insights. Ich bin Jessica Sander und ich freue mich sehr, heute zusammen mit Dominik Späth durch diese Folge zu führen. Hallo Dominik.
Hallo Jessica.
Unser Gast heute ist jemand, der in einem Unternehmen mit über 100 Jahren Geschichte und rund 9000 Mitarbeitenden eine Rolle übernommen hat, die es dort vorher noch nie gab, Chief Experience Officer, bei Otto Bock, einem Unternehmen, das viele zuerst mit Prothesen, Orthesen und Medizintechnik verbinden. Und das stimmt auch, aber gleichzeitig geht es hier um so viel mehr, um Bewegungsfreiheit, Selbstständigkeit und Teilhabe und um die Frage, wie ein Mensch nach einer Amputation oder mit einer Behinderung wieder das Leben führen kann, das er führen will. Unser Gast kommt aus der Konsumgüterbranche, 14 Jahre Beiersdorf. Er kennt Marken, er kennt Daten und digitale Transformation und er hat all das mitgebracht in ein Umfeld, in dem Marke, Daten und Kundenerlebnis bisher keine Vorstandsthemen waren. Das hat er jedoch geändert und Otto Bock auf den Weg von einem Produktunternehmen zu einem Hightech-Erlebnisunternehmen begleitet, mit einem klaren Anspruch, den Anwender in den Mittelpunkt zu rücken. Was das bedeutet, nicht Branding im klassischen Sinne, sondern die Frage, wie fühlt sich jeder Kontaktpunkt an für den Anwender, nicht für das Unternehmen? Ich freue mich sehr, dass er da ist. Herzlich willkommen, Martin Böhm. Hallo Martin.
Ja, hallo Jessica, hallo Dominik, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr auf das spannende Gespräch. Und was für eine Intro. Danke dafür.
Hallo Martin, schön, dass du heute dabei bist. Bevor wir uns gleich über Experience unterhalten, würde ich gerne mit unserer liebgewonnenen Frage starten. Was beschäftigt dich gerade beruflich und wenn du magst, sehr gerne auch privat?
Ja, spannende Frage. Was mich wirklich gerade antreibt, das ist jetzt keine PR-Antwort und ich weiß, dass es gerade sehr, sehr, sehr stark in den Medien ist, tatsächlich die Frage, wie schaffen wir den Sprung und vom Experimentieren mit KI, ne, hin zur echten Skalierung? Wir hatten schon eingangs eben gesprochen, wir hatten jetzt wieder die Gremiensitzung und da ist das natürlich auch auf der Agenda als Top-Thema. Aber da ist dann immer der Aufruf, mehr zu experimentieren. Und ich bin eher in dem anderen Lager. Experimentiert haben wir jetzt genug. Ne? Wie kriegen wir das jetzt mal an die Skalierung? Und wir haben tatsächlich bei Otto Bock in den letzten Monaten viel ausprobiert. Erste Agenten, erste Use Cases, erste Erfolge. Aber experimentieren ist gut und schön. Skalierung ist eine ganz andere Disziplin. Und genau da stehen wir. Und da brauchst du halt, ne, richtigen Datenstrukturen, organisatorische Voraussetzungen. Und es muss sich am Ende des Tages auch rechnen, ne? Und wir haben die ersten Cases, die sich einfach gar nicht rechnen. Egal wie schön und gut KI ist. Aber eines Tages bedarf es da auch ein klares Geschäftsmodell dahinter. Und das klingt dann manchmal nicht so glamourös. Wir bauen KI-Agenten, ne? Aber ich meine, das ist tatsächlich auch eine fundamentale Führungsaufgabe, ne? Nicht diesem ganzen Hype hinterherzulaufen, sondern das Fundament zu bauen, dass dann KI wirklich die Wirkung entfalten kann. Und es ist auch ein bisschen Überlapp zum Privaten. Habe mich da jetzt am Wochenende, wir waren mit der Familie, wir machen das einmal im Jahr, so mit den Nichten und Neffen, Schwestern und Schwäger und Schwager fahren wir einmal im Jahr zusammen in den Urlaub für ein paar Tage. Und da kam das auch da auf, ne, was natürlich selbst von der Mutter kam mir die Frage, was ist eigentlich dieses KI und was macht das in eurem im Geschäftsleben? Und ich frage mich das tatsächlich auch, wie verändert das die Welt so meiner Kinder, ne? Ich habe 4 Kinder und ja. In welcher Welt wachsen die gerade aus? Wie muss ich eigentlich Schule, Ausbildung, also Education ändern? Was wird völlig irrelevant sein? Ich glaube, die Generation unserer Kinder oder meiner Kinder wird die erste sein, die nicht mehr lernt, Aufgaben zu erledigen, sondern die lernt, das Richtige zu fragen. Urteilsvermögen, ja. Menschenkenntnis, so Human Validation, das sind die Fähigkeiten, die Superpowers, die zählen und nicht mehr, und dann, ne, so wirklich so Promptkompetenz auf allen Ebenen.
Sehr schön. Lass uns doch direkt mal einsteigen. Also Chief Experience Officer, das klingt vielleicht erstmal ungewöhnlich für ein Medizintechnikunternehmen und es ist tatsächlich eine Rolle, die auf Vorstandsebene für dich geschaffen wurde. Wann hat Otto Bock gesagt, das brauchen wir brauchen unbedingt Experience auf diesem Level und was steckt wirklich dahinter?
Ja, das kann ich ja jetzt nur vermuten, weil ich habe die Stelle nicht, also ich habe sie mitgestaltet, aber die Idee kam tatsächlich vom Eigentümer, von der Eigentümerfamilie. Aber in dem Gespräch, also ich hatte damals, als ich Chief Digital Officer war bei Beiersdorf, auch mal die Möglichkeit, nebenbei Firmen zu beraten. Und unter anderem dann auch die Otto Bock, dadurch habe ich auch Otto Bock kennengelernt und kam dann über die Netzwerke, die ich auch hatte von ehemaligen Kollegen bei Beiersdorf. Und dann, glaube ich, war es der Moment in der Firma oder eher der Erkenntnismoment, dass die besten Produkte der Welt nicht ausreichen, ne, wenn die Erfahrung drumherum, die Erfahrung Experience im Englischen drumherum nicht stimmt. Und Otto Bock baut seit über 100 Jahren technologisch führende Prothesen, Orthesen, also Weltmarktführer, weltweit vertreten. Aber dann ist das Thema, wer entscheidet denn, ob jemand das richtige Produkt bekommt und was das Richtige überhaupt ist? Gibt es bessere Optionen? Wie soll er sich während der Versorgung danach fühlen? Und das ist ja nicht immer unbedingt alles Ingenieurswesen, das ist auch wichtig. Aber das ist dann der Teil, was rund um den Patienten, Anwender passiert, das ist die Experience. Und irgendwann war klar, also wenn wir das wirklich strukturell nachhaltig verändern wollen, dann muss das eine Vorstandsverantwortung sein. Und in den Gesprächen war das dann auch immer klar, ne? Ich hatte auch dann klar gesagt, also digital ist schön, aber wir müssen auch die Marke nochmal weiter voranbringen. Wir müssen da anders präsent sein. Wir müssen näher an den Patienten, was Novum war, ran. Nicht nur über unsere Kunden, sondern im direkten Kontakt. Und dann hat das natürlich auch viel mit Technologie in der heutigen Zeit zu tun, weil es sind nicht nur die physischen Kontaktpunkte, sondern auch die digitalen. Und da war ganz klar, okay, wir wollen hier ein Erlebnisuniversum kreieren und dann geben wir dem Ganzen auch einen Namen. Und was ganz schön ist immer jetzt, wie in diesem Interview, es wird immer als Aufhänger genommen, weil alle sagen, wow, was ist das denn? Heißt das so, du kannst jeden Tag irgendwie ein anderes Vorstandsressort betreuen, also das X wird ersetzt durch jeden anderen Buchstaben? Nee, das steht schon für Experience.
Aber warum würdest du sagen, war das denn früher so ein No-Go, dass man nicht direkt Kontakt mit dem Patienten hatte? In meiner Vorstellung ist das irgendwie ganz normal, so wie es das für dich ja auch ist, oder?
Ja, das kam ein Stück weit durch das Geschäftsmodell, weil wir zu Beginn ja nur im B2B-Geschäft unterwegs waren. Das heißt, wir haben ja fantastische Produkte entwickelt, Hightech-Produkte, Prothesen, Orthesen, und die dann an unsere Kunden vertrieben und die waren für die Patientenversorgung dann verantwortlich. Das hat sich dann geändert, wo Otto Bock auch ins Versorgungsgeschäft selbst eingestiegen ist. Also wir haben ja über 400 Patient Care Center auf Deutschland, Sanitätshäuser, wo wir selbst versorgt haben. Und da kam ja dann der Erstkontakt. Und es verändert sich auch in der ganzen MedTech-Welt, sag mal, die Stellung des Patienten, des betroffenen Anwenders, weil ja, hat aus meiner Sicht eine gewisse Autorität bekommen und Souveränität, weil er Zugang hat zur Information, bekommt mehr und mehr Zugang zu den Unternehmen und hat auch Einfluss, ja, auch auf das, was dann für ihn oder für sie dann versorgt wird und ja, nimmt halt auch Kontakt auf, proaktiv, und quasi diese Beziehung haben wir dann hergestellt.
Was hat dich damals zu Otto Bock gezogen? War das eigentlich der Reiz an der Aufgabe? Das war ja nicht nur der Purpose.
Also wenn man erstmal Otto Bock dann sich mit beschäftigt, ich kannte die ja nicht, also war mir auch nicht so präsent, das Thema, habe die Firma natürlich schon mal gehört. Aber da macht sich natürlich erstmal das Universum auf mit dem Purpose, ne? Das ist auch eine Zahl, so 16% der Weltbevölkerung sind behindert, geistig oder physisch. Also wir reden ja oftmals über Diversity, aber das Thema Behinderung ist dann nicht oft oder nicht sehr präsent im Diskurs. Und das ist natürlich schon, wow, Otto Bock steht für echte Wirkung, ne? Die Produkte verändern Leben, und das ist nicht irgendwie ein Claim, ein Marketing-Claim, sondern das ist Realität. Aber als Marketing-Digital-Enthusiast, hier Marken-Enthusiast, hat mich genauso fasziniert das Geschäftsmodell dahinter. Und das ist diese Kombination Purpose und Potenzial. Und ja, wie ich eben zu Jessica sagte, es ist so, dieses Geschäft B2B als B2C. Das heißt, wir können die gesamte Patient-Journey, die ganze Anwender-Patientenreise durchsteuern, durchmessen, vom ersten Kontakt bis zur Nachversorgung. Klingt vielleicht ein bisschen technisch, aber ist für mich auch so ein Privileg. Und ich komme aus dem Konsumgüterbereich. Und ich meine, muss man sich vorstellen, ich war dafür über 600 Millionen Euro der Media-Budget verantwortlich. Und ihr wisst, die großen Marken, was sie dann auch an medialer Präsenz haben und auch dann investieren. Aber wo hörte denn die Reise immer auf? Und das war am Regal, am Handelsregal. Also ich wusste nicht am Ende des Tages, was hat's denn jetzt gebracht? Ne? Und dann reden alle immer von der Precision Marketing und was ist der Romy? Das ist alles Annahmen. Weil am Ende des Tages hast du ja die Daten gar nicht gehabt. Und ich wusste nicht dann tatsächlich, wer hat gekauft oder wer hat nicht gekauft, in welcher Kategorie. Das waren Hypothesen und dann Modelle. Bei Autoburg ist das fundamental anders. Weil wir kennen die Anwender, da wir ja auch im B2C-Geschäft sind. Und das heißt, wir messen die ganze Reise durch. Ja? Also von der Produktversorgung in die Patient Care Center, dann in der Nachversorgung, man nennt das Refitting, weil ein Patient hat Anspruch darauf, ein Produkt dann wieder nach einer bestimmten Zeit sich neu versorgen zu lassen. Und wir sind auch so im Gespräch über andere Services und Community-Aktivitäten, da werden wir bestimmt später nochmal drüber sprechen, den immer wieder diesen Dialog zu haben. Und selbst wenn wir nicht das an Kunden verkaufen, an andere Sanitätshäuser, ne, also an Wettbewerber, haben die auch ein großes Interesse, weil wir offerieren mittlerweile nicht nur Produkte, sondern auch, wie gesagt, Services, und die wollen sie auch ihren Kunden anbieten. Dann sagen sie, pass mal auf, wenn ich nochmal euch sage, welche Patienten habe ich denn hier in meinem Pool, könnt ihr mir dann sagen, was ist dann die beste Produkt-Service-Kombination? Und auf einmal schließt sich wirklich dieser Lifecycle, also diese Begleitung des Patientenanwenders im kontinuierlichen Lebenszyklus. Und das ist unheimlich spannend. Ich kenne kaum andere Geschäftsmodelle, die das so haben.
Du sprichst bewusst von Anwendern, nicht von Patienten. Was steckt dahinter und worum macht das für dich einen Unterschied?
Ja, ich weiß das auch in diesen Interviews. Ich muss mich da immer erziehen hört sich jetzt komisch an, aber drauf zu achten. Ich mache immer so Patienten-Anwender. Also in meiner Autobock-Welt, dann rede ich immer intern noch von Patienten nach draußen Anwender, weil das war ganz spannend. Ich war natürlich zu Beginn, lernt man ja auch seinen Kunden kennen. Das ist so wie ein Konsumgüter damals, bin ich raus ins Regal und in die Fläche und habe es mir angeschaut. Hier ist es, ich bin raus in die Krankenhäuser. Ich bin raus da, wo die Anwender leben. Das war eine spannende Perspektive, weil die Patienten haben mir gesagt, okay, ich bin jetzt hier im Krankenhaus, aber wenn ich wieder rausgehe oder entlassen werde, dann habe ich eins eurer Produkte im Einsatz, aber ich bin dann Anwender. Ich bin ja nicht mehr krank in dem Sinne. Da dachte ich, wow, spannend. Und es hat für mich auch auf der anderen Seite so eine passive Konnotation, ja. Jemand, dem etwas passiert, der versorgt wird, aber viele Menschen, die ich jetzt kennengelernt habe, mit denen wir ja arbeiten, also wir machen, das haben wir ja grundlegend geändert, dass wir alles zusammen mit dem, den es betrifft, hier gestalten, Produkte, Services und Co., die sind ja alles andere als passiv, ja, die sind aktiv, die sind resilient, die gestalten ihr Leben. Wir hatten ja dieses Jahr auch paralympische Winterspiele. Ich meine, die machen da Sport auf höchstem Niveau, ja, die fahren da mit über 100 km/h die Ski-Alpin-Piste runter, und das ist, ne, Menschen, die nach einer Amputation zum Beispiel zurück in den Job gehen, wieder Sport machen, reisen. Also wenn ich die als Patient bezeichne, reduziere ich sie ja total auf ihre Einschränkung. Und das ist anders, wenn ich sie als Anwender bezeichne. Dann nutzen sie ihre Technologie, um ihr Leben zu leben.
Du hast gerade nochmal gesagt, Konsumgüterbranche. Du hattest ja, glaube ich, alle 6 Monate damals ein neues Produkt in den Händen. Und hier dauert es ja bis zu teilweise 7 Jahren, bis es dann auf den Markt kommt. Was hat das mit dir gemacht?
Ja, schon eine Menge. Also der initiale Reflex oder ehrlich, der ehrliche Reflex war wirklich, das kann doch nicht sein. 7 Jahre, das ist jetzt zu administrativ, zu bürokratisch. Und ne, wir haben da früher Produktlaunches dann bei Nivea gemacht, weltweit auf der Riesenskalierungsmaschine innerhalb, ja, wie gesagt, von 6 Monaten. So, dann bin ich aber auch durch die Lernkurve gegangen, habe verstanden, okay. Und das hat mich dann weniger frustriert, sondern eher beeindruckt, ne? Weil es geht in erster Linie um Patientensicherheit. Also das oberste Gebot ist einfach in unserer Branche, wenn das Produkt bei uns Anwendung findet, darf keiner stürzen, sich verletzen oder sonstiges passieren. Ne? Darf ja auch, ist auch gerade so spannend mit AI, alle reden auch jetzt AI in den Produkten, sicherlich. Aber so generative AI wär da nicht so glücklich, weil ich meine, die Prothese darf ja nicht so einfach loslaufen. Ja, und der Patient hat es nicht unter Kontrolle. So, also es geht um Sicherheit, um klinische Studien, das kennt ja auch die Pharmabranche, um Erstattungsprozesse, um Krankenversicherungen in 30 verschiedenen Ländern. Das muss ich dann auch hart verstehen. Wir haben ja nicht einen Standard da draußen. Jedes Land hat ein anderes Versicherungssystem. Und das ist sicherlich nicht nur Bürokratie um der Bürokratie will, sondern das ist auch Verantwortung dann, ne, von den Kostenträgern. Dennoch, ich glaube, was ich jetzt mitgebracht habe, ist dieser Anspruch, innerhalb dieser Grenzen schneller zu werden, ne? Schnellere Lernzyklen in der Entwicklung, früheres Einbinden von Anwendern, mutigeres Testen, auch mutigere Teams, die Dinge mal hinterfragen und sagen, können wir da noch mehr ins Risiko gehen? Natürlich immer in der Balance, ne, zur Patientensicherheit. Und das machen wir auch. Wir sind durchaus schneller und da gibt es auch so manche Produktkategorien, die dann mal durchaus dann nur 1-2 Jahre benötigen.
Du hast uns erzählt, dass du nach ein paar Monaten gefragt wurdest, ob die Rolle für dich noch angenehm ist oder ob das Ganze nicht ein bisschen viel ist.
Ja.
Vorher gab es auch häufigeren Wechsel. Hat dich das eher angespornt oder war das ein Moment, wo du kurz gezögert hast?
Ja, nee, das ist ja mein Leitprinzip, glaube ich, mit all den Jobs, die ich hatte. Das spornt mich überaus an. Ich habe ja so einen Spruch, na, we have met the enemy and he's us. Also den einzigen Feind, den wir selbst haben, sind ja wir und die Organisation in der Transformation. Ich war jetzt mein Leben lang im Transformationsgeschäft zuständig und da gibt's halt verschiedene Leger und ich warte eigentlich tatsächlich immer nur darauf, wann kommt einer und fragt, ne, gefällt dir das hier noch? Und so machen wir das hier schon gar nicht. Ich nenne das ja das Corporate Immune System. Und wenn das anspringt, dann denke ich, wow, jetzt bin ich auf dem richtigen Weg, ne? Und da liege ich richtig. Und wer nichts bewegt, spürt keinen Widerstand, ja? Insofern war das für mich gut. Dann bin ich auf dem richtigen Kurs. Aber, und das sollte, glaube ich, die entscheidende Lektion sein. Man kann nicht einfach immer mit dem Kopf durch die Wand. Es braucht eine Balance, ja. Manchmal muss man nach vorne preschen, Tempo machen, Fakten schaffen. Und dann lässt man auch bewusst einige Kollegen zurück im ersten Schritt. Und da muss man wieder langsamer werden, weil man nicht aufgibt, sondern weil man die Energie des Widerstands nochmal verstehen muss, ne? Was steckt dahinter? Ist das Angst vor Kontrollverlust? Ist es Loyalität gegenüber dem, was immer funktioniert hat? Es ist Überforderung, ne, das gibt es ja tatsächlich auch. Das sind menschliche Reaktionen, die sind natürlich, die muss man ernst nehmen. Ja, und dieser Rhythmus zwischen Vorwärtsdruck, Innehalten, das ist für mich die Kunst der Transformation. Und ja, gut zuhören. Und das klappt bisher der immer ganz gut. Aber es sind so diese Indikatoren. Ne? Es gab einen guten Freund auch da von der Singularity-Universität, der sprach immer von den vier Reitern der digitalen Apokalypse. Das hörte sich so ganz dramatisch an, wie auf so einem Buchtitel von so einem epischen Roman. Aber da ging es auch darum, der bezeichnet einmal das Corporate-Immunsystem, dann diese Angst vor Kannibalisierung, dass man sich selbst kannibalisiert. Dann Legacy Assets, das war auch interessant, weil ich ja auch für IT verantwortlich bin. Und da gab's schon so IT-Technologien, ne, da investieren wir seit 10 Jahren. Da habe ich gesagt, das stellen wir ab, das bauen wir neu. Und dann, oh mein Gott, das haben wir 10 Jahre investiert, wir sind doch fast da. Ich sage so, nee, das ist veraltet. Das ist jeder weitere Euro ist sunk cost, abschalten. Und das andere war auch dann, das geht eher um das Thema so die Time Horizons, ne? Also man braucht auch verschiedene Arten, wie man Budget investiert, wie man manche Business Case berechnet bei hochinnovativen Produkten. Ja. Und die habe ich tatsächlich alle vorgefunden, die Themen. Ja.
Aber würdest du sagen, gab es trotzdem Momente, wo du gedacht hast, okay, so ein Mist? Oder war das nie der Gedanke und hast du immer gesagt, weißt du was, jetzt erst recht?
Nee, jetzt erst recht. Ja, das gibt immer Momente, wo man dann auch sagt, oh, das ist aber auch kräftezehrend. Aber gut, ich meine, am Ende des Tages, ich habe mich ja da mein Tuch da in den Ring geschmissen und ich wollte das ja. Und das ist auch das, was mich anspornt. Das ist einmal zu zeigen, dass es anders geht und dass die Mauer noch mal 10 Meter weiter weg ist. Ja, und ich glaube, man muss dann als Führungskraft und der da als Leader dann immer wieder aufzeigen, dass es halt auch anders geht, ne? Also man muss halt Beispiele kreieren. Ich bin neugierig, ich möchte Dinge verändern, das spornt mich an. Und wenn ich keine Veränderung sehe, also ich glaube, wenn ich keine Veränderung sehen würde, dann würde es mich frustrieren.
Du warst der erste Vorstand, der alle geduzt hat. Klingt nach einem kleinen Detail. War es das?
Ja. Gut, ich meine, ich glaube, das muss jeder für sich entscheiden. Ich will das ja niemandem vorschreiben, aber für mich persönlich war das einfach. War auch immer meine Mentalität. Ich verbringe einen Großteil meines Lebens ja in der Firma mit diesen Menschen. Also sie sind mir ja sehr nah und das weiß ich ja von Anfang an, weil ich sage, nee, das ist ja jetzt schon ein Auftrag, den ich für mindestens 2-3 Jahre mache. Und dann arbeiten wir zusammen Manchmal haben wir Konsens, manchmal Dissens, debattieren, bauen zusammen was auf und da gehört für mich ein Du dazu. Und das wäre mir auch sehr fremd, dann jemanden, den ich täglich sehe, mit Sie oder Herrn Doktor und Co. anzusprechen. Und ich glaube, gleichzeitig ist es kein rein persönliches Ding, persönliches Thema mehr. Es ist auch ein Stück weit ein Signal über Haltung, über Nähe, so wie ich mir Umgang miteinander vorstelle. Und es verändert, wie Menschen mit einem reden, wie sie sagen, wie sie sich trauen oder was sie sagen, was sie sich trauen zu fragen. Und das ist auch dann ein Stück weit ja psychologische Sicherheit. Die entsteht ja nicht in Workshops, sondern die entsteht durch kleine, was du auch sagst, immer kleine, konsequente Signale. Und manchmal lässt man natürlich auch mehr Nähe zu. Also das ist, dann muss man auch immer gucken. Man ist ja immer noch dann in der Führungsverantwortung. Also es ist ja nicht nur alles kumpelhaft. Aber das ist dann, genau, diese Balance erneut muss man dann halten können. Ne?
Martin, lass uns doch einen kurzen Schritt zurückgehen. Für alle, die Ottobock noch nicht so genau kennen. Prothesen, Orthesen, Exoskelette. Was ist euer Feld und was macht die Breite dessen aus, womit ihr euch beschäftigt?
Ja, ich bin völlige Identifikation, das ist gut. Also ja, ich bin ja natürlich auch in der Rolle verantwortlich, aber nee, Ottobock ist Weltmarktführer im Bereich Human Bionics. Also das ist der Begriff, der unsere Welt eigentlich am besten beschreibt. Wir entwickeln Prothesen für Menschen, ne, nach Amputation, aber auch also von der Hand bis zum Oberschenkel. Aber wir bauen auch Orthesen für Menschen mit neurologischen Erkrankungen wie Schlaganfall oder MS. Sind auch im Bereich Neurostimulation unterwegs, mit diesem Exopulse-Anzug unter anderem. Und wir haben, das ist auch ganz spannend, da bin ich für verantwortlich, das Thema Exoskeletons. Also wir haben das ganze biomechanische Know-how übertragen in die Prävention, ja. Also es geht darum, dass gar nicht Menschen nachher nachhaltige Beschwerden bekommen. Und dafür haben wir dann diese Kategorie der Exoskeletons aufgebaut, und insbesondere für industrielle Anwendungen, ne, um Facharbeiter zu entlasten. Und wir entwickeln, das ist auch klar, digitale Lösungen nun entlang der gesamten Versorgungskette, was ja auch total spannend ist. Das ist ja also auf der B2C-Seite ein Handwerk, also da geht es viel darum, um Messen, Anfassen, Gipsen, Schleifen und Co. bei so einer Prothesenerstellung, auch bei der Orthese. Und das ist mittlerweile ganz spannend, weil man viel davon digitalisieren kann. Man kann das Know-how unserer Kollegen quasi in die Maschinen, in den Computer hier transferieren. Und dann scannen wir mittlerweile, ja. Wir scannen mittlerweile dann die Körperregion. Wir drucken dann 3D, ne, weil wir in der Lage sind, Modelle zu berechnen. Das sind die Knöchelnstrukturen, das ist das Weichteilgewebe etc. Ja, aber was uns immer verbindet zwischen all den Themen, ob digital, ob physisch, ob nun industriell oder medizinisch, geht immer um Mobilität. Mobilität ist Teilhabe, Mobilität ist Selbstständigkeit und Mobilität am Ende des Tages auch Würde.
Definitiv. Lass uns mal die Seite wechseln. Weg vom Innenleben des Unternehmens hin zu dem, wofür das alles eigentlich passiert. Du hast ja früh angefangen, wirklich rauszugehen in die Kliniken, Versorgungszentren, zu den Menschen. Ihr habt zum Beispiel in Berlin zum ersten Mal Menschen mit Oberarmamputation zusammengebracht. Viele davon hatten sich vorher noch nie mit jemand getroffen in der gleichen Situation. Was ist in diesem Raum passiert?
Ja, das war, muss ich sagen, ein sehr eindrucksvoller Moment, den ich bei Ottobock erlebt habe und war auch emotional sehr berührt. Das war, ich glaube, dann im ersten Jahr war das, wie du gesagt hast, in Berlin, in unserem Büro, da an Prenzlauer Allee, 11 Oberarmamputierte, also die Oma-Amputation erlitten haben. Und keiner von denen hat jemals einen anderen Menschen getroffen mit Oberarmamputation. Da dachte ich, das kann doch nicht sein. Und nach, ich glaube, einer halben Stunde oder Stunde gab es die ersten ja schon Tränen in den Gesichtern, aber auch viel Lachen, viel Spaß, viel Freude und intensive Gespräche. Die haben sich abends nochmal zusammengesetzt und die sich über praktische Dinge, über ihre Ängste, über ihre Beziehung, über den Weg zurück ins normale Leben gesprochen haben. Und da wurde mir so klar, also eine Anwenderin berichtet zum Beispiel, weil ich natürlich so aus dem Produktmanagement, Innovationsmanagement Gedanken kam, ey, was fehlt denn an unserem Produkt? Und sie sagte, das Produkt, Das Produkt ist alles gut, wie es ist. Mein Problem ist die Erstattung. Ich warte seit 2,5 Jahren auf die Erstattung des Produktes. Ihr müsst verstehen, so Hightech-Versorgungen haben auch einen enorm hohen Preis. Da redest du dann schon über den Preis vom Auto. Und die sind in der Situation, sie möchten gern dieses Produkt hilft ihnen im Leben, das hat einen echten Mehrwert. Aber sie müssen es halt auch finanziert bekommen. Und dann ist das oftmals nicht einfach in dem Weg der Erstattung dieser Produkte. Und da war mir von Anfang an klar, was das für uns bedeutet. Wir sind ja nicht nur ein Produktlieferant. Wir haben eine Verantwortung für das gesamte Ökosystem drumherum, ne? Also eine Fähigkeit, dieses Ökosystem zu schaffen, das sonst niemand hat. Und das passt ja auch so schön zu diesem Experience-Gedanken. Wir schaffen Erlebnisse.
Was hat denn das eigentlich genau mit dir persönlich gemacht, also das zu erleben, wenn die Menschen aufeinandertreffen, sich zum ersten Mal treffen? Und dann hast du ja auch gesagt, wenn jemand eine Prothese bekommt oder bekommen soll, ist ja meistens eher die Frage, wie wird mein Partner, meine Partnerin damit umgehen? Also da geht es ja um solche Themen. Also was hat das persönlich mit dir gemacht?
Ich glaube, in erster Linie hat es mich, nicht nur ich glaube, es hat mich geerdet. Ja, ich komme aus einer Welt, und jetzt, wenn wir im Beruflichen mal sind, da haben wir noch über Conversion Rates und Brand Equity und Co. gesprochen. Das machen wir auch weiterhin, das messen wir auch, sind wichtige Themen. Aber wenn du in diesem Raum sitzt und siehst dann, wie zwei Menschen, die sich vorher nie getroffen haben, sich gegenseitig erklären, wie sie ihren Alltag meistern, boah, dann weißt du wirklich, warum du morgens aufstehst. Das klingt vielleicht ein bisschen pathetisch, aber es ist die Wahrheit, ne? Und was du auch sagtest, mit was macht das mit meiner Partnerin? Ich hatte einen Besuch in der Klinik und durch mein Netzwerk kriege ich da auch viele Gespräche mit, durch Ärzte und Kollegen. Dann bist du in der Klinik, der hat schrecklicherweise und leider dann ein Trauma erlebt durch einen Unfall oder durch eine Sepsis, und dann gibt es Fälle, wo die dann dreifach, vierfach amputiert werden. Also da kann ich euch sagen, wenn der Mensch im Krankenhaus liegt, der fragt ja nicht danach, was ist denn jetzt die beste Prothese für mich? Ja, der fragt danach, wie verändert sich meine Beziehung zu meiner Partnerin, zu meinem Partner? Wie ist die erste Begegnung zu meinen Kindern? So, und dann ist natürlich die Frage, wie übersetzen wir das? Und hier haben wir dann durch die Netzwerke bekommen wir dann Anrufe, kennst du da jemanden? So in einem Fall haben wir dann zum Beispiel jemanden, der selbst betroffen war, ins Krankenhaus geschickt, dass er erstmal, bevor überhaupt Kontakt mit Familie da war, er sprechen können. Was macht das mit mir? Was kann ich jetzt für ein Leben erwarten? Ja. Und genau das nehmen wir jetzt ja gerade mit. Das Produkt ist das eine, und wir designen und kreieren außerordentliche Hightech-Produkte. Aber das andere ist auch dieses Drumherum, sondern dieses Zuhören, ne? Was will denn der Mensch in 3 Monaten können, in einem Jahr? Wir haben Formate wie die Live-Lounge geschaffen, wo digitale physische Räume entstehen, wo sich Anwender austauschen. Es gibt eine Community, Movao-Plattform, das heißt Move as One. Da stellen wir nur die Plattform. Und die Menschen reden untereinander, Partner von Betroffenen, Kinder von Betroffenen, wo sie auch sehr intime Fragen stellen können. Wir wiederum können auch dann zuhören bei diesem Dialog, was uns dann auch besser macht. Wir kriegen neue Einsichten in, was müssen wir an Produktwelten gestalten, was müssen wir an Servicewelten gestalten.
Also ihr habt auch eine Community aufgebaut, Laufkliniken, Skikliniken oder sogar NFL-Teams. Was ist der Gedanke dahinter? Warum ist das für Ottobock mehr als ein nettes Extra? Du hast ja vorhin schon erzählt, wie das ist, wenn sie mit 100 km/h dann die Piste runterdüsen, ne? Also das, und dass man nicht mehr von Patienten spricht, sondern von Anwendern, und das natürlich Sportler sind, die eine Höchstleistung erbringen.
Ja, wir machen das natürlich für die Anwender hier, aber es ist auch die stärkste Form, ne? Dann mal in meinem beruflichen Kontext von Marketing. Also ich meine, müsst ihr euch vorstellen, ich hatte da ein ganz anderes Setup von Budgets, und dann schreiben wir da Creative Briefs und dann denken wir uns Storylines aus, was das Produkt kann und was es besser macht. Also hier die Form des Marketings bei Ottobock ist ja, es ist auf der einen Seite einfach und total schön, weil du hältst einfach nur die Kamera rauf und lässt die Menschen erzählen. Weil die Geschichten der Menschen sind so individuell, ne? Dann zeigen dir die Menschen, was möglich ist. Und das ist so bei Laufkliniken, da war ich jetzt bei mehreren Running Clinics. Oh, das ist einfach irre, wenn die Leute dann das erste Mal, müsst ihr euch vorstellen, also es gibt dann normale Prothesen für den Alltag, so eine mechatronische, mechanische Kniegelenke. Und dann gibt es halt so wirklich so Running Blades, die sehen auch wirklich aus wie so ein Blade. Wie sagt man denn auf Deutsch? Also wie so ein Blade ist Messer, ne? Ja, jetzt muss ich gerade wieder überlegen. Ja, Messer hört sich komisch an, aber ja.
So ein Halbkreis.
Ja, genau, genau. Und wie so eine Feder. Feder war das Wort, was ich gesucht habe. Und dann laufen die los und denn dieses, das Gesicht, wie sich das verändert, dieses von erst so, dieses Überwältigende, dass das geht, das ist bestimmt so ein Gemisch aus Respekt, Angst und dann absoluter Freude und die meisten fangen dann an zu weinen, weil denen ja das wieder einen ganz neuen Horizont gibt, ja, dass sie dann wieder Sport betreiben können, laufen können, schnell laufen können. Wir haben auch tatsächlich aus einigen dieser Running Clinics dann neue Paralympic-Stars kreiert, die dann jetzt bei den Paralympics im Wettbewerb mitmachen und Weltrekorde laufen. Ski-Clinics ist auch irre und da gibt's auch tatsächlich dann die Après-Ski-Momente, wo die dann alle im Bus stehen und dann jodeln den Berg runterfahren. Das ist auch toll. Es ist nichts anders. Ja, und NFL ist gerade eine neue Entwicklung, ne? Weil es gibt halt Volkssportarten, die sind halt dann anders. In den USA ist das ein Thema. Da haben wir auch jetzt Sportler kennengelernt, die amputiert sind und würden gern in der NFL spielen. Das geht noch nicht aus also sicherheitstechnischen Dimensionen, aber selbst da sind wir dran. Da sind wir tatsächlich auch mit den Vereinen aus der NFL in Diskussion. Und das ist ja jetzt nicht Sponsoring, das ist wirklich Community-Aufbau, ne? Das hat einen messbaren Effekt auch für uns, Lifetime-Value. Weil wir sehen einfach Menschen, die Teil dieser Community sind, ne? Die kommen zurück, die empfehlen weiter, die engagieren sich. Das ist auch ein Stück weit so dieser Flywheel-Gedanke, den wir haben. Mhm. Aber immer mit dem Purpose-Gedanken dahinter.
Was ich total schön finde und was ihr ja bei Produktentwicklungen angefangen habt, die Anwender ja auch zuerst in den Raum zu holen, noch bevor die Ingenieure wirklich loslegen. Was hat sich denn dadurch verändert?
Hast das jetzt schon schön gesagt, Jessica, erst die Anwender und dann die Ingenieure. Also das kommt natürlich drauf an, ist nicht immer ganz so linear. Also wir bringen dann oftmals beide gleichzeitig in den Raum. Aber das ist der Unterschied zu früher, ne? Manchmal gibt es technologische Ideen, die schon existieren. Dann holen wir die Anwender rein, sie zu bewerten, zu testen, zu hinterfragen. Und dann umgekehrt kann auch ein Anwender nicht immer einschätzen, ne? Also kann ja auch nicht sagen, was ist technologisch überhaupt möglich. Und das ist dann diese Übersetzungsarbeit, die dann geleistet wird in dieser Co-Kreation. Und manchmal gehen wir auch ganz offen in die Frage, welches Produkt oder Service haben wir denn noch gar nicht auf dem Schirm als Otto Bock? Was fehlt euch in eurem Leben? Und ich weiß, das habe ich jetzt schon oftmals berichtet. Es gab ja diesen ersten Case mit dem höhenverstellbaren Absatz. Da müsste ich vorstellen, auch amputierte Menschen wollen Absatzschuhe tragen. Also biomechanisch ist das eine Vollkatastrophe in High Heel. Das schon medizinisch. Aber nichtsdestotrotz möchten gern, wenn jemand tanzen geht oder ein Kleid trägt, dann auch einen Absatzschuh tragen. Und dann warst du am Anfang, ja, 3 Zentimeter, also von der Ingenieursseite. Dann wiederum 8 Damen da eingeladen. Was ist denn eure Höhe, die ihr euch vorstellt beim Absatz? Ja, 15 Zentimeter. Also da hättest du dann mal die Gesichter sehen sollen auf der Ingenieursseite. Wir haben uns nachher in der guten Mitte getroffen, doch bei 7 Zentimeter und haben dann jetzt auch das möglich gemacht. Und ja, und wie gesagt, dafür haben wir auch den ganzen Frontend-Teil unseres Innovationsprozesses neu aufgebaut, ne? Open Innovation Network. Auch dann neue Formate, wie man direkt mit den Anwendern in Kontakt treten kann, fragen kann. Und das ist ja schon ein fundamentaler Unterschied, was wir da jetzt aufgestellt haben.
Ja, schön. Und dann gibt es auch noch die andere Seite, das Erstattungssystem. Du hast das Beispiel des mechatronischen Kniegelenks erwähnt. Schon tausendfach erprobt, seit Jahrzehnten im Einsatz und trotzdem hat es lange gedauert, bis es in allen europäischen Ländern erstattet wurde. Was sagt das über das System? Und wie geht er damit um?
Ja, das stimmt. Das kann man manchmal, also im ersten Schritt denken oder im ersten Gefühlsmoment ist das dann frustrierend. Aber andererseits, ja, sagt es tatsächlich was über das System aus, ne? Also die Systeme sind nicht meines Erachtens für Innovation optimiert, es ist für Sicherheit optimiert, ja. Und das ist ja per se nicht falsch. Patientensicherheit haben wir ja drüber gesprochen. Wir reden über Medizinprodukte, die das Leben von Menschen direkt beeinflussen. Aber die Konsequenz ist dann, dass Menschen in manchen Ländern jahrelang auf Technologien warten, die in anderen Ländern längst Standard sind. Ja, und das ist für mich dann schon eine strukturelle Ungerechtigkeit, die man ja auch nicht einfach so wegreden kann oder ignorieren kann. Und da kommt auch unser Ansatz. Also wir haben ja den Dialog zu den Anwendern und zu den Kunden, aber wir haben auch den Dialog mit Kostenträger und Politik. Und da geht es dann darum, immer wieder Evidenz zu liefern, zeigen, was diese Technologien langfristig für das Gesundheitssystem auch kosten und auf der anderen Seite leisten können. Und da redet man ja mehr und mehr sozioökonomischer Nutzen. Das ist da ein Schlagwort, oder im Englischen Outcome Measurement. Ja, also die Versicherungen stellen ja auch gerade um. Sie wollen wissen, was ist denn dann die Wirkung von medizinischer Technologie, von medizinischen Produkten? Und wenn wir in der Lage, und das sind wir Gott sei Dank, weil auch unsere Produkte werden immer mehr technologisiert, liefern immer mehr Daten. Das heißt, zum Beispiel unseren mechatronischen Kniegelenken, da sind wir in der Lage, die Daten abzurufen. Und wir können dann wirklich nachweisen, wie hat sich auch dann der Gesundheitsstatus, die Mobilität von einem Anwender verändert, nachhaltig. Und ich denke, das wird in Zukunft bewirken, dass dann manche Technologien auch einfach schneller in die Märkte kommen.
Du hast ja am Anfang schon angedeutet oder erzählt, was dich gerade so sehr beschäftigt, und ich würde gerne darauf eingehen, weil du mir im Vorgespräch sowas gesagt hast wie, wir stellen aktuell keine neuen Teammitglieder ein, stattdessen baust du KI-Agenten. Erklär mal, was das ganz konkret bedeutet und was da wirklich gerade bei euch passiert.
Ja, ich muss kurz kontextualisieren. Das gilt für bestimmte Bereiche meines Teams. Natürlich nicht pauschal, dass ich hier nur noch KI-Agenten einstelle. Das wäre auch grauselig, aber es ist eine bewusste Entscheidung. Also wir haben schon für repetitive datenintensive Aufgaben, Reporting, ne, Content-Erstellung, Dokumentation, da bauen wir Agenten, und da werden wir auch weiterhin Agenten bauen. Also wir haben zum Beispiel, ich habe dieses, das hat ja eher einen Startup-Charakter, ne? Exoskeleton Suite X, was ja auch in Kalifornien, Berlin unterwegs ist. Da haben wir im Sales-Bereich zusätzlich zu unserem Sales-Mannschaft dann 8 Agenten gerade aufgebaut, entlang des gesamten Sales-Funnels. Eins kann man sogar da live sehen auf unserer Webseite von der Firma, ne? Wo so ein Sales-Avatar im Inbound-Sales-Prozess führt, was sehr, sehr gut funktioniert tatsächlich, und hätte ich am Anfang nicht so gedacht. So, und das sind, sag ich mal, ja, KI-Systeme, die nicht auf Anfragen warten, sondern eigenständig Prozesse durchlaufen können, ne? Oder so ein Brand Guardian Agent, das schafft ja heute auch keiner. Also ich habe ja eine Vorgabe für die Marke, also Marke ist ja ein wichtiges Element sowieso in der heutigen Zeit zur Differenzierung, auch für die KI-Agenten, ne, die dann nach Vergleichen von Produkten suchen. Da kommt ja das Sentiment, die Positionierung der Marke dann mit rein und wird auch oftmals, bin ich überzeugt, dann das Schwergewicht sein in der Entscheidung für das ein oder andere Produkt oder Service. Da haben wir jetzt diesen Agenten gebaut, der läuft 24/7 und checkt, ob unsere sozialen Kontaktpunkte, Touchpoints da auf der Marke sind, ne? Und das könnte jetzt, da müsste ich ein gesamtes Team für anstellen. Und das sind dann schöne komplementäre Eigenschaften. So, was das aber bedeutet, meine menschlichen Mitarbeiter, ne, also meine Kollegen arbeiten dann an Dingen, die echtes Urteilsvermögen brauchen, ne? Also, und bei uns ist dieser Begriff Human Validation, das bedarf Empathie, Kreativität, strategisches Denken, und die Agenten machen den Rest. Und das ist jetzt nicht dieser Abbau von Menschen. Ich bin eher in diesem Dialog mit, also Cost Avoidance, weil wir mehr investieren müssen und wir können genau überlegen, müssen wir die oder die andere Stelle noch einstellen. Und es ist auch eine neue Definition, was jetzt unsere Kollegen, unsere Teams in Zukunft machen müssen. Also da haben wir auch eine Verantwortung in der Führungsaufgabe, die Kollegen dazu befähigen, ja, dass sie dann diese neuen Aufgaben, neuen Fertigkeiten, Fähigkeiten auch bewältigen können.
Ja, natürlich die Frage jetzt, wie führt man denn ein Team, in dem 8 von 10 Mitarbeitenden digitale Agenten sind? Was braucht es denn da jetzt als Führungskraft? Welche Kompetenzen sind denn da gefragt?
Das ist schon eine der spannendsten Führungsfragen unserer Zeit, und was ich bisher gelernt habe auf dem Weg, und man führt Agenten dann schon wie Prozesse, ne? Klare Ziele, definierte Qualitätsstandards, regelmäßige Reviews und Menschen, das ist für mich, geht's immer wieder um Autonomie, da auch um Handeln schaffen, Empowerment. Also wir sind ja auch per se die Human Empowerment Company, und das ist auch unser Führungsideal. Und dann Kontext und Wirkungsorientierung. Und als Führungskraft musst du KI-Kompetenz haben. Ich glaube, das ist ganz klar. Du musst die Logik verstehen, musst aber nicht der Ingenieur sein, ja. Aber du musst beurteilen können, was Agent leisten kann und wo er versagt. Und das ist für mich die neue Führungskompetenz.
Du hast heute von Tools gesprochen und schon einmal erzählt, dass ihr ein Tool entwickelt habt, wo euer Wettbewerb 3 Jahre gebraucht hat. Das habt ihr in 3 Stunden nachgebaut mit einer fast 100%igen Prozessgenauigkeit.
Was bedeutet das für das Unternehmen, die gerade noch diskutieren, ob sie mit KI anfangen sollen?
Also es zeigt einmal, wie sich Technologie verändert. Das ist ja auch spannend, was mit uns als Menschen passiert. Ne? Also wie der Mensch denkt weiterhin für mich sehr linear da draußen. Die Entwicklung ist exponentiell. Und das heißt ja auch immer, man muss sich auch immer wieder challengen, noch mehr ins Risiko zu gehen, noch mehr sich vorstellen, wie radikal sich da draußen das Umfeld verändert. Und man sieht jetzt hier in diesem, in dem konkreten Beispiel, wie stark auch sich diese LLMs verändern. Also vorher hat jemand gedacht, na, die Thermologie ist so besonders. Und wie gesagt, einer unserer Wettbewerber hat dann auch sehr stark dann an, oder das waren mehrere Wettbewerber tatsächlich, es gibt nämlich da mehrere Tools in dem Bereich, dann, da geht es darum, also Terminologie in unserem Orthopädie- und Prothetik-Industriearm hier zu verstehen, das konnten die Modelle vor 2 Jahren noch nicht so gut. Mittlerweile sind die so gereift und mit der Lernkurve, die die haben, dass, wie gesagt, die verstehen alles, ne? Wenn ich jetzt Gespräche aufzeiche und dann entsprechend dann zu Dokumentation die Inhalte zuordnen will, was ist da relevant, was nicht. Und das heißt aber auch für uns dann im größeren Kontext, die Eintrittsbarrieren für digitale Produkte sind dramatisch gefallen, ja. Und ne, was früher Monate gedauert hat, das ist in Stunden möglich. Dann ist natürlich der Beweis, dass es klappt, das geht schnell, dann kommt wieder die Skalierung, ne, da redest du, hast du über die gleichen Prozesse, hast du über die gleichen Datensicherheit. Datensicherheit ist auch ein Thema, weil es sind ja auch oftmals sensible Daten in unserem MedTech-Bereich, ne? Also da muss man sauber aufgestellt sein. Aber es zeigt auch, ne, dass Features allein nicht mehr Wettbewerbsvorteil sind, sondern, und das sagte ich ja auch, was differenziert ist Marke, Vertrauen, ne? Und Beziehung. Und da haben wir auch viel investiert. Ihr wisst, wir sind ja an die Börse gegangen. Da haben mich dann auch Investoren gefragt, warum als NetTech-Unternehmen und im regulierten Markt, warum investiert ihr in Marke? Und das ist dieses Modell, wo ich sage, naja, schaut doch mal, jetzt mit der KI-Suche ist es, ich gebe ein, was das beste mechatronische Kniegelenk. So, die Wettbewerber schreiben ja auch Features auf ihre Webseite, was das kann. Und die sind oftmals identisch. Ob es das wirklich kann, ist ja dann was anderes. Und dann kommt nämlich genau das Thema dazu, Marke. Wie ist denn das Sentiment auf der Marke? Und Beurteilung von Kunden in deiner Community. Was stimmt da wirklich? Und das, ne, macht den Unterschied. Ja, und für Unternehmen, ne, das ist so dieses, das nächste für mich ist diese Frage, ne, ob KI anfangen oder nicht. Also die Diskussion ist komplett vorbei. Also du musst jetzt anfangen zu lernen, weil das holst du nicht mehr auf, ja, weil dann fehlt die Lernkurve komplett.
Was mich nochmal besonders interessieren würde, was das denn genau für den Anwender bedeutet, wenn KI-Agenten jetzt wirklich die Aufgaben übernehmen, weil das ist ja schon ein sehr feiner und sensibler Bereich von Menschen, die ja in besonderen Situationen sind. Und kann man sich das dann so vorstellen, dass dann der Erstkontakt mit einem KI-Agenten ist, noch bevor man vielleicht mit einem realen Menschen spricht? Oder wie sieht das genau aus?
Ja, eine schöne Frage, Jessica. Das ist auch eine Frage, die uns beschäftigt, ne? Weil einer unserer Kernwerte ist ja auch human und also menschlich. Und da musst du dann schon genau schauen, ne? Wo kannst du dann tatsächlich auch hier einen KI-Agenten einsetzen oder überhaupt eine KI-Lösung. Ist ja nicht immer agentisch, aber es verpflichtet auch ein Unternehmen, darüber nachzudenken. Also KI darf dann auch in unserem Bereich kein Selbstzweck sein, ja. Ein Mensch, der gerade erfährt, dass er amputiert wird, der braucht kein Chatbot. Ja, der braucht menschliche Begleitung, der braucht den Dialog. Aber dann nachher mal in der Versorgung, KI-Assistent, der sicherstellt, dass dieser Mensch in den nächsten 48 Stunden die richtigen Informationen bekommt, die richtige Klinik empfohlen wird, der richtige Versorgungsweg eingeleitet wird. Das ist dann ja wiederum, also aus meiner Sicht, KI im Dienst der Menschen. Und das passt dann wieder. Ja, und die Linie ist klar. So KI, eine simple Beschreibung, übernimmt quasi Logistik der Versorgung. Und aber diesen menschlichen Moment und Dialog, menschliche Beziehungen, die schützen wir. Das ist auch die Pflicht von unserem Unternehmen.
Sehr gut. Martin, wenn du auf die nächsten Jahre schaust, wo geht die Reise bei Ottobock hin? Was plant ihr als nächstes? Wo zieht ihr die Linie? Was bleibt auf jeden Fall Mensch?
Ja, das zählt ein bisschen ab, was ich eben, ne, schon besprochen hatte. Also was bleibt menschlich, was bleibt technologisch? Also ist schon für mich so, wie wir kreieren so eine Human Bionics Plattform, ne? Also die eine Plattform, die nicht nur die Produkte da irgendwie verbindet, sondern die Menschen in erster Linie. Also dieser Dialog, also was noch aus der Tradition des Customer Relationship Management kommt, das ist eigentlich so Patient Relation Management, ne? Also Anwender Relation Management. Und das ist ja auch, wo wir uns stark ausprägen, also und orientieren. Zum einen weiterhin tolle Innovation, Hightech-Produkte, die Wirkung haben, die Mobilität schaffen. Auf der anderen Seite auch begleiten entlang des Lebenszyklus, wollen wir ein Partner sein. Und dann haben wir Services, dass sie nicht in den Administrations- und Bürokratie-Dschungel dann untergehen, sondern da müsst ihr euch nicht drum kümmern. Das machen hier unsere Patient Care Center, das machen unsere Services, die wir haben. Da was wollen wir so einfach für möglich gestalten, weil ihr habt andere Themen, auf die ihr sich fokussieren müsst. Und das sind dann auch die Themen, die wir mit der Plattform ermöglichen, ne? Also da werden wir die Daten bereitstellen, aus den Daten lernen wir, was auch notwendig ist, was relevant ist. Und ja, alles, was die Würde des Menschen berührt, ne, das bleibt menschlich. Und die Entscheidung über die richtige Versorgung trifft auch ein Mensch. Und das Gespräch, ne, nach einer Operation führt ein Mensch, die therapeutische Beziehung. Und KI darf immer unterstützen, aber nie ersetzen, wo es um die Person geht.
Ja, Martin, das war schon mal ein sehr spannender Abriss durch Medizintechnik, durch KI.
Und zum Schluss unsere Frage, die wir immer wieder gerne stellen. Unseren Podcast hören auch viele junge Führungskräfte und Manager. Was gibst du denen mit, die gerade an einem wichtigen Entscheidungspunkt stehen? Was hat dir auf deinem Weg immer geholfen?
Wie die Eingangsfrage, eine sehr schöne und spannende Frage. Ich würde sagen, so drei Themen. Also das erste ist das rund um das Thema Transformation. Ich glaube, was ich gelernt habe, ist, unterschätzt nicht, wie lange echte Veränderung, Transformation dauert und überschätzt nicht, wie viel du eigentlich alleine bewegen kannst. Also wenn du wirklich, wenn bereit ist, den Weg zu gehen und auch Ausdauer, ne? Der Amerikaner sagt ja Grit dazu, ist auch eine der wichtigsten so Fähigkeiten, wo ich immer nach Ausschau halte, auch in den Teams, wer hat hier wirklich Grit und Ausdauerpotenzial oder Möglichkeiten. Und ja, die Energie in Verbündete zu investieren, lohnt sich dann auch mehr als den Kampf immer gegen die Widerstände. Ich sprach über die Balance, aber du brauchst auch Begleiter dieser Transformation, weil dann alleine, auch wenn du viel schaffst, wirst du es nicht umsetzen können. Zweitens, das ist eher so in dem, was ich hier nochmal mehr gelernt habe, ist, also Zahlen sind wichtig und Fakten, aber es benötigt auch so den Zugang und den direkten Dialog mit dem oder für den du die Produkte und Services gestaltest. Also geh zu den Menschen, ne, zu den Anwendern, zu den Patienten, sprich mit denen, für die du arbeitest, denn da liegt auch ein Teil der Wahrheit in dem Gespräch, in dem Dialog. Und ja. Drittens, und sage ich auch ein Stück weit mit meinen Kindern, ich hatte gerade auch die Diskussion mit meinem Sohn, mit meinem Größeren am Wochenende, bau deine Identität, das, was dich ausmacht, nicht nur so auf Wissen auf, also na klar, Wissen ist Macht, ne? Also sei klüger als die anderen, aber das hat mich auch mal begleitet, bau sie auch auf Neugier auf, so, ne, so Urteilsvermögen und die Fähigkeit auf, die richtigen Fragen zu stellen. Ich bin immer weit damit gekommen, neugierig zu sein, einzusteigen und auch gute, richtige Fragen zu stellen. Und wir haben ja vorhin über KI gesprochen und das, was mich dann privat beschäftigt. Ich glaube, das ist der Unterschied auch, den es machen wird. Es ist nicht mehr so, was du weißt, sondern auch die Art, wie du denkst und wie du Fragen stellst.
Absolut.
Ja. Was für ein schöner Abschluss und gerade auch die Neugier. Und das haben ja die Kinder eher noch. Das können wir uns ja von den Kindern machen.
Ja. Ja, sind sie große Lehrmeister. Das stimmt.
Absolut. Das war ein total spannender Einblick. Was für ein tolles Unternehmen. Human Empowerment. Wunderbar. Vielen Dank für deine Zeit und ja, dass du das mit uns geteilt hast. Und ganz viel Erfolg für alle weiteren Projekte und was ihr da noch vorhabt.
Ja, herzlichen Dank. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Danke euch. Jessica, danke Dominik.
Sehr schön. Herzlichen Dank euch beiden und vielen Dank fürs Zuhören. Und Sie wissen ja, alle weiteren Infos, die stehen bei uns unten in den Shownotes. Und wir freuen uns schon auf das nächste Mal. Bis dahin alles Gute. Tschüss.